Ich bin der Mensch, der erstens freiwillig dorthin geht und diesen Ort auch wieder verlassen kann. Also ich bin nicht der Leidtragende in dem Ganzen. Die Leidtragenden sind die Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, jederzeit wieder zu gehen oder abzureisen.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Laurin Strehle. Laurin reist an Orte, von denen die meisten Menschen nur in den Nachrichten hören. Er ist Fotojournalist und er ist Fotograf und zugleich ist er auch Leica-Botschafter und er dokumentiert Kriege, fremde Kulturen und auch Momente, die andere lieber nicht sehen. Er hat darüber sogar ein Buch konzipiert und gemacht, das nennt sich Worlds Apart. Und an einem neuen Buch arbeitet er bereits. Und in dem Gespräch geht es um die Frage, was es eigentlich mit Laurin macht, wenn er derjenige ist, der immer wieder gehen darf und gehen kann. Und was auch seine Kamera für ihn bedeutet. Und es geht auch um ein Mädchen in Afghanistan mit einer amerikanischen Flagge als Kopftuch. Und in dem Gespräch sprechen wir ganz offen über Neugier, über den Verlust. Und über das, was am Ende alle Menschen verbindet. Und jetzt geht's los mit der Folge mit Laurin Strehle. Wenn du deine Gedanken einmal schweifen lässt, welches Bild kommt als erstes in dir hoch, das du noch nie geschossen hast?
Das sind wahrscheinlich mehrere Bilder, von denen ich die letzten Monate oder ein, zwei Jahre vermehrt träume. Und das sind Fotos aus meiner Heimat Tirol, weil ich durch meine Arbeit jetzt in so vielen fernen Ländern unterwegs war, aber irgendwo der fotografische Bezug zur Heimat und vor allem zu Tirol dabei immer ein bisschen ins Stocken geraten ist, beziehungsweise wenig Arbeiten in Tirol angefertigt worden sind. Aber also je mehr ich fremde Kulturen und Bräuche und Menschen sehe, je mehr sehne ich mich auch danach, meine Heimat zu dokumentieren. Also kommen Bilder Tiroler Brauchtümern oder von Bergbauern oder schönen Landschaften in meinem Kopf.
Wovon träumst du sonst noch, weil du das angesprochen hast?
Das ist ein Herzensprojekt von mir, das ich hoffentlich in den nächsten ein, zwei Jahren umsetzen kann. Tirol auf meine Art und durch meine Fotos zu dokumentieren. Und ansonsten träume ich von der großen, weiten Welt nach wie vor und das zu tun, was ich die letzten Jahre gemacht habe und genauso weitermachen.
Wie würdest du deine Verantwortung beschreiben bei deiner Arbeit, die du machst?
Es sind viele Ebenen der Verantwortung. Also einerseits die ganz nahe Verantwortung, die man den Menschen gegenüber hat, die man fotografiert und die man porträtiert, mit denen man viel Zeit verbringt, mit denen man versucht, einen Weg zu finden, ihr Leben oder ihre Situation auf die ehrlichste Art und Weise nach außen zu tragen durch Fotos. Das ist für mich immer die größte Verantwortung, so nah wie möglich an der Realität zu bleiben, respektvoll und ja, und ehrlich Fotos anzufertigen. Und das ist so die erste Ebene der großen Verantwortung, die man als Fotojournalist oder dokumentarischer Fotograf hat. Und die zweite Ebene ist dann, wie man die Bilder nach außen trägt und wie man sie dem Publikum vorstellt, wie man davon berichtet. Ich sage zum Beispiel immer, ich halte es für meine Verantwortung, Vorträge zu geben, in der Öffentlichkeit meine Fotos zu präsentieren, die Geschichten zu erzählen, von den Menschen, denen ich begegne oder die ich treffe. Und Menschen eine Stimme zu geben, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, das auf eine Art und Weise zu machen, wie Menschen aus Europa oder aus privilegierteren Gebieten der Welt.
Wie kann man sich die Entscheidung vorstellen hinsichtlich der Ehrlichkeit und der Wahrheit? Also wann weißt du, dass das die Stimme ist, die wirklich nach außen getragen werden kann? Und wann weißt du auch, wenn du ein Foto machst, dass das der ehrlichste und der authentischste Augenblick ist?
Indem ich immer viel Zeit an den Orten oder mit den Menschen verbringe, bevor ich überhaupt anfange zu fotografieren. Ich meine, es ist natürlich immer unterschiedlich von Situation zu Situation. Also manchmal bringt mich meine Arbeit auch an Orte, wo man einfach schnell handeln muss und schnell und wild drauf los fotografieren muss, weil die Gegebenheiten es einfach nicht zulassen, da viel zu planen oder viel einzutauchen. Aber wenn es mir möglich ist, dann ist es mir erstens immer eine große Freude und ein großes Bedürfnis, zuerst Gespräche zu führen, persönlich einmal in die Welten einzutauchen und einfach zu verstehen, wo bin ich da jetzt überhaupt gelandet, wie sind die Hintergründe, der Kontext und so weiter. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es soweit ist, dass ich halbwegs mir ein Bild habe machen, dass ich mir halbwegs ein Bild habe machen können, dann fange ich an zu fotografieren. Und meine Fotos versuchen immer nur das darzustellen, was ich selbst in dem Moment sehe. Also ich würde nie Szenen inszenieren oder Emotionen kreieren, die in diesen Momenten nicht spürbar waren, oder Objekte verschieben, um mehr Dramatik zu erzeugen. Die Wahrheit ist immer das, was vor den Augen ist. Und wenn es vor den Augen ist, dann soll es auch vor der Linse sein.
Wenn in dem Moment, wo du die Geschichten hörst von den Menschen oder du diese Beziehung aufbaust, jemand von dir ein ehrliches, echtes Foto machen würde, was würde darauf deiner Meinung nach zu sehen sein?
Wahrscheinlich ein verschwitzter, gestresster, zu schwer bepackter Mann, der manchmal überfordert ist in den Situationen. Ja. Aber es gibt viele von diesen Fotos. Ja.
Gibt es da auch noch andere Emotionen außer die Überforderung, die was man festhalten kann?
Ja, natürlich. Also es sind oft Momente oder Situationen, die nicht einfach von einem abprallen, oder ich sage ja oft, die Kamera wirkt ja auch irgendwo wie ein Schutzschild. Also wenn man jetzt in einer Situation ist, wo gerade große Trauer stattfindet oder einfach große Emotionen, dann haltet die Kamera das Schlimmste oder die stärksten Emotionen von einem ab, sage ich einmal. Es gibt aber natürlich viele Momente, wo diese Mauer durchbrochen wird und man nicht als Fotograf in diesem Umfeld oder in dieser Situation ist, sondern als Mensch natürlich tief berührt wird. Und ich habe ganz viele von diesen Momenten erlebt durch meine Arbeit, die mir lange oder noch immer verfolgen und die natürlich emotional aufwühlend und schwierig zu verarbeiten sind.
Hat es dann etwas an deiner Gedankenwelt hinsichtlich deines Ursprungs aus Tirol verändert? Also blickst du dann privilegierter auf deine Situation zurück, oder hat sich dein Weltbild gegenüber deinem Leben verändert?
Auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, dass Also ich war als Kind einfach immer schon wahnsinnig interessiert an allem, was so auf der Welt passiert, ob es jetzt gute Dinge sind oder schlechte Dinge, traurig oder freudig. Ich wollte einfach immer alles wissen und sehen und dann eben zu späterem Zeitpunkt auch persönlich erleben. Also ich habe einfach immer das große Bedürfnis gehabt, selbst an diesen Orten zu sein und nicht nur durch Fernsehen oder Zeitungen oder Gespräche zu erfahren, sondern ich habe immer das Bedürfnis gehabt, selbst Teil von diesen Momenten zu sein. Und natürlich ist es immer ein großer Unterschied, wenn man vor Ort ist und alles am eigenen Leib und mit der eigenen Seele spüren kann, dann wirkt es natürlich intensiver als durch das Abfedern eines Fernsehens oder einer Zeitung. Und je mehr man in diesem Bereich arbeitet oder je mehr Geschichten man selbst mitbekommt, natürlich hinterfragt man die Einstellung zum eigenen Leben oder zu dem Glück, das man hatte in der Geburtenlotterie, an einem sicheren Ort der Welt geboren zu sein und schätzt es auf jeden Fall mehr, als wenn man das jetzt nicht erlebt hätte. Also ich bin in meinem eigenen Leben oder in meinem Emotionen durch meine Arbeit viel ruhiger und gelassener geworden und Problemchen, die mich als 20-Jähriger tagelang beschäftigt hätten oder unruhige Nächte beschert haben, hinterfrage jetzt oder beleuchte die natürlich in einem anderen Licht.
Woher denkst du, ist dieses Bedürfnis gekommen, das zu erleben, dahin zu gehen, das wirklich auch dabei zu sein?
Zum einen, glaube ich, ist es immer eine riesengroße Neugier, die einfach in mir schon als Kind gesteckt hat und dran, die Welt zu sehen und zu verstehen und mit all ihren Facetten und mit all diesen unglaublichen Geschichten, die alle gleichzeitig passieren, während man seinem eigenen Leben und seinen eigenen Bedürfnissen nachgeht, gibt es ganz viele andere Leben und Bedürfnisse, die gleichzeitig stattfinden. Und das hat mich immer interessiert und ich wollte immer erfahren, wie die Lebensentwürfe an anderen Orten aussehen oder andere Menschen ihr Leben bestreiten. Also es war einfach immer eine unbändigbare Neugier in mir, die unweigerlich eigentlich zu einem Beruf wie diesem geführt hat. Ich kann mich erinnern, als Kind habe ich mich oft stundenlang in Fotobüchern und National Geographic Magazinen meiner Eltern verloren und habe mich da in fremde Welten hineinversetzt und hineingeträumt, ohne überhaupt wirklich zu wissen, was dort jetzt so passiert oder was da überhaupt jetzt die Lage ist. Aber das hat mir einfach immer hingezogen zu dem Fremden, dem, ja, Unverständlichen für unsere Breitengrade, Entwürfe des Lebens, die anders sind und so wichtig sind zu verstehen. Und der Beruf des dokumentarischen Fotografen oder Fotojournalisten ist eigentlich genau dieser, andere Lebensentwürfe sichtbar zu machen, in was für Lagen auch immer.
Wie triffst du die Entscheidung, welchen Lebensentwurf du dir als nächstes anschaust, wohin du als nächstes reist?
Also da gibt es zwei verschiedene Arten. Entweder ich werde von meiner Fotoagentur oder von Zeitungen oder Magazinen beauftragt, Events oder Geschichten zu covern. Und dann wird diese Reise quasi für mich geplant und der Ablauf, was zu tun ist, wohin zu reisen ist und so weiter, das ist dann quasi alles vorgegeben. Oder ich suche mir Geschichten, die mich selbst persönlich interessieren und plane alles selbst und mache meine Arbeit selbst. Und im Nachhinein werden die dann über meine Agentur verschiedenen Zeitungen oder Magazinen angeboten, um eine Geschichte draus zu machen, die veröffentlicht wird. Und der zweite Weg ist der schönere, weil man mehr Freiheit hat, natürlich, sich anders bewegen kann, aber auch natürlich finanziell risikoreicher, weil man nicht sicher ist, ob im Endeffekt diese Fotos oder diese Story irgendwo unterkommt. Hingegen, wenn es vorgeplant ist oder ein Assignment ist, dann kann man sich sicher sein, so viel Geld schaut am Ende raus und ihr habt das und das zu machen. Fühlt sich dann mehr an wie ein richtiger Job. Und manchmal sind es auch Sachen, die mich nicht interessieren, aber das gehört halt auch dazu.
Wie weit planst du in die Zukunft? Weil du bist ja auch an gefährlichen Orten. Also das kann man ja sagen, du warst ja genauso auch in der Ukraine beispielsweise. Wie weit denkt man dann noch in die Zukunft?
Also persönlich oder auf das Weltgeschehen betreffend sind zwei unterschiedliche Dinge, wie ich in die Zukunft denke. Wenn es jetzt um mich persönlich und meine Arbeit geht, dann natürlich plane ich oft gewisse Dinge, Ausstellungen oder Workshops und Veröffentlichungen und so weiter, oft über 2-3 Jahre im Vorhinein. Aber wenn es dann um wichtige Ereignisse geht, die ich covern muss, dann kann es oft sein, dass ich am nächsten Tag irgendwo hinfliege und heute noch nicht weiß, wo es hingeht. Also es bedarf einerseits einer langfristigen Planung, aber andererseits auch einer unglaublichen Spontanität, um einfach Breaking News festhalten zu können. Also jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt gerade in Italien, in Neapel, und jetzt vor 2 Tagen sind ganz große Studentenproteste in Delhi, in Indien ausgebrochen, und ich hätte jetzt eigentlich schon 3-4 Angebote, nach Indien zu fliegen. Eigentlich hätte ich gestern schon fliegen müssen, ohne dass ich das eigentlich gewusst habe, bevor ich nach Italien gekommen bin. Also solche Dinge treten eigentlich fast Wochen.
Wenn du so spontan irgendwo hinreisen musst, wie viel Angst ist da dann noch dabei? Du hast ja schon viel gesehen, viel erlebt. Ist es Angst? Ist es Furcht? Gibt es das gar nicht mehr? Ist es dann immer noch die Neugierde, dass du sagst, ich bin jetzt gespannt, wie wirklich die Situation vor Ort ist und du dann einen ehrlichen Blick auch darauf werfen kannst und ehrliche Szenen festhalten kannst. Was geht dir in dir vor, wenn es heißt, du müsstest jetzt da oder dahin?
Also wenn es Orte sind, an denen ich noch nie war, dann natürlich vor allem Neugier, die in mir vor allem herrscht, Respekt auf jeden Fall immer vor unbekannten Situationen, Angst eigentlich sehr selten, außer es sind jetzt wirklich aktive Kriegsgebiete, wo ich weiß, dass es wirklich lebensgefährlich sein kann, dann herrscht natürlich auch oft einmal Angst und wahnsinnige Unsicherheit, aber ansonsten versuche ich natürlich immer erstens so viel wie möglich im Vorhinein über die Situation und den Ort und die Lage zu erfahren und zu lesen, um informiert anzukommen und andererseits natürlich die größtmöglichen, bestmöglichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, also mit guten Leuten vor Ort zu arbeiten, immer eine Auswegssituation parat haben, einem vertrauenswürdigen Dolmetscher oder Fahrer Guides und so weiter zu haben und so die Risiken zu minimieren.
Was macht es mit dir, wenn du wieder abreist? Weil du bist ja eigentlich dann die Person, zuerst baust du eine Verbindung auf, du versuchst Momente festzuhalten, du versuchst Emotionen festzuhalten, aber dann bist du auch dann wiederum die Person, die was dann geht und eigentlich die Menschen, egal in was für einer Situation, ob es jetzt ein Kriegsgebiet ist oder eine andere Situation, wo einfach eine Missstimmung herrscht, bist du dann einfach die Person, die einfach wieder zurücktreten kann und weggehen kann. Wie fühlst du dich dabei?
Es ist interessant, dass du das sagst, weil genau so sehe ich das auch und genau so entgegne ich auch oft Leuten, die mich fragen, was macht das mit dir oder bist du emotional nicht total belastet, wenn du all diese schlimmen Dinge siehst und so weiter. Und meine Antwort ist eigentlich genau deine Frage, dass ich immer sage, ich bin der Mensch, der erstens freiwillig dorthin geht und diesen Ort auch wieder verlassen kann. Also ich bin nicht der Leidtragende in dem Ganzen. Die Leidtragenden sind die Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, jederzeit wieder zu gehen oder abzureisen und wieder in Sicherheit zu gelangen. Von dem her, ja, eine gute Frage und ich bin mir sehr, sehr bewusst über meine Rolle in dem Ganzen und meine Rolle ist einfach nun mal zu dokumentieren, was geschieht und mein fester Glaube, den man haben muss in diesem Beruf, ist es, dass die Fotografie oder die Arbeiten, die ich anfertige, einen positiven Impact haben können für die Menschen, die von verschiedenen Schicksalen betroffen sind. Und mit diesem Gedanken gehe ich hin und mit diesem Gedanken verlasse ich die Orte auch wieder. Und das ist der berufliche Aspekt und der private Aspekt ist natürlich, dass ich oft nur lange in Verbindung bin mit vielen Menschen, denen ich begegne oder mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und wenn es nicht möglich ist, Kontakt zu halten, dann denke ich natürlich sehr oft dran, was ist wohl aus dieser oder jener Person geworden und sind natürlich auch immer viele Unsicherheiten und keine schönen Gefühle oft, weil es sind oft sehr schöne Verbindungen, die man innerhalb kürzester Zeit aufbauen kann. Und umso schwieriger ist es, die natürlich dann nach kurzer Zeit wieder loslassen zu müssen. Also das ist die private Seite, ja.
Gab es eine Verbindung, die du aufgebaut hast, die du als Freundschaft bezeichnen würdest?
Sehr viele, also sehr viele, muss ich sagen. Fast eigentlich überall, wo ich arbeite oder wo ich hinkomme, lerne ich fantastische Menschen kennen, mit denen ich eigentlich fast mit allen in einem regelmäßigen Austausch oder Kontakt stehe. Und da sind auch viele Freundschaften dabei, ja. Also vor allem natürlich, wenn es jetzt Menschen sind, die einen auf einer ganzen Reise begleiten, eben etwas als Fahrer oder als Übersetzerin oder Übersetzer oder Guides, wenn man so lange Zeit zusammen so intensive Erlebnisse hat, dann schweißt es sehr zusammen und da entstehen natürlich viele Freundschaften, ja.
Welche Fragen werden dir von den Menschen vor Ort gestellt? Weil die werden die, also ich nehme jetzt einfach mal an, die stellen sich auch Fragen gegenüber dir, oder?
Ich glaube, die meisten Menschen wollen eher, dass man ihnen zuhört und wollen und sehen in Journalisten oder in Fotografen eine Möglichkeit, ihre Stimme nach außen zu tragen. Und so soll das auch sein. Also ich möchte nicht derjenige sein, der da irgendwo sich in den Mittelpunkt stellt oder irgendwo zu viel von mir erzählt, sondern ich bin ja da, um von den Menschen zu erzählen. Und das Bedürfnis von Menschen in Not, ihre Geschichte hörbar oder sichtbar zu machen, ist wahnsinnig groß. In den zerbrechlichsten und schlimmsten Momenten, die ich erlebt habe, habe ich trotzdem immer das Gefühl bekommen, die Menschen wollen fotografiert werden, die Menschen wollen anderen Leuten auf der Welt, anderen Teilen der Welt zeigen, was sie gerade erleben müssen oder was gerade passiert. Und das ist natürlich meine größte Aufgabe und die mir halt.
Wie geht es deiner Innenwelt, wenn du das alles mitbekommst? Also wie sorgst du auch dafür, dass deine Innenwelt, ich sage jetzt einfach mal, in Harmonie bleibt, in Ordnung bleibt und dass da nicht zu viel Chaos herrscht? Du hast schon angesprochen, es gibt Phasen der Überforderung, Phasen des Stresses. Wie schaffst du Ordnung in dir?
Indem ich einfach versuche, mein Privatleben so friedlich und harmonisch zu halten wie möglich und gutes Umfeld schaffe aus Freunden und Familie, die mir gut tun. Und aber im Grunde andererseits, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es eigentlich, je mehr man erlebt, je verwirrter ist man. Also je mehr man versucht zu verstehen, je weniger weiß man, wie man bekanntlich weiß. Und so geht es mir natürlich auch. Also im Grunde, je mehr man reist und je mehr man verschiedene Sachen versucht zu verstehen, Kulturen und Bräuche und Religionen und so weiter, im Grunde je weniger weiß man, was wirklich auf der Welt passiert. Wahrscheinlich war ich ein geordneterer Mensch, bevor ich jemals irgendwo hingereist bin als jetzt.
Wenn man dein komplettes Leben als Bilderbuch einmal betrachtet, welche Szene denkst du, wäre einmal gut, dass jede Person diese eine Szene erleben kann? Das kann eine Begegnung sein mit einer Person. Das kann auch ein Moment in Tirol sein. Das kann eine Geschichte sein, die du gehört hast. Welche eine Sache sollte deiner Meinung nach jeder einmal erlebt haben?
Also, ich sage nicht, dass das jeder. Also ich drehe es um. Ich sage so, eine Sache, die mein Leben auf eine Art und Weise verändert hat, dass mich das wachgerüttelt hat auf fast schon einem spirituellen Level, ist der Verlust einer sehr nahen Person meiner Familie. Und durch dieses Ereignis hat sich irgendwie der Vorhang der Bühne des Lebens geöffnet und ich habe hinter die Fassade von allem blicken können und habe tiefere Einblicke in Sinn und die großen Fragen bekommen, und weil ich ja den ganzen Nachgang bin, um irgendwie mit der Trauer umzugehen. Und jetzt fast ein Jahrzehnt, nachdem das passiert ist, denke ich, der Verlust, den ich da erlebt habe, hat mir trotz der Trauer und trotz des Schmerzes und Tagen und Wochen und Monaten und Jahren der Traurigkeit trotzdem irgendwo eben Türen geöffnet, die wichtig sind, als Mensch zu durchschreiten. Und wie gesagt, ich wünsche niemandem den Verlust von irgendjemandem. Ich glaube, man muss auch niemanden verlieren, um diese Türen zu öffnen und neue Räume der Innenwelt zu betreten. Aber solche Momente zwingen einen dazu. Und ich würde den Menschen wünschen, die neue Räume betreten wollen, das frühzeitig zu machen und nicht gezwungen werden durch irgendwelche Schicksalsschläge oder irgendwelche Ereignisse, die einen eben dazu stoßen, das zu machen. Das würde ich sagen. Ja.
Du musst die Frage überhaupt nicht beantworten. Es klingt für mich nach ein Leben nach dem Tod und außerkörperliche Erfahrung, aber ich kann auch komplett falsch liegen mit deiner Erfahrung, die du gemacht hast.
Also ich habe als junger Teenager schon eine Phase gehabt, wo ich mich intensiv damit beschäftigt habe, was hat das überhaupt alles zu bedeuten und warum und wieso und was soll das überhaupt alles da, ja, was sind wir hier und halt die typischen Fragen, die man sich irgendwann stellt. Und wie gesagt, dadurch, dass das vor rund 10 Jahren so gekommen ist, wie es gekommen ist, bin ich quasi gezwungen worden, nochmal genauer hinzuschauen und mich mit verschiedenen Religionen und so weiter haben mich da beschäftigt und eigentlich alles nur aus einer Schutzmechanismus heraus, um mit der Trauer umzugehen. Aber geendet hat es eigentlich darin, dass ich Wege gefunden habe mit dem Leben oder mit Verlust und mit generell dem menschlichen Dasein besser umgehen zu können. Was natürlich dann im Endeffekt auch wieder wahnsinnig bei meinem Beruf hilft.
Wie lange denkst du, machst du noch den Beruf?
Ich hoffe, solange meine Arme eine Kamera halten können. Und das soll möglichst lange sein.
Und dann ist die Frage, wann geht's für dich zurück nach Tirol? Also wann greifst du das Tiroler-Projekt an, wenn man so möchte?
Ich bin ja immer wieder in Tirol und ich habe auch meine Familie und meine besten Freunde und viele, viele Verbindungen zu Innsbruck oder zu Tirol. Also es ist nicht so, dass ich völlig aus der Welt bin für Jahre. Aber für einen längeren Zeitraum steht jetzt momentan eigentlich nicht fest. Sobald es feststeht, möchte ich eben dieses fotografische Projekt in Angriff nehmen, was sich aber sicher über 1-2 Jahre ziehen wird. Also ich würde da gern verschiedene Jahreszeiten und verschiedene Bräuche und Umzüge und alles Mögliche dokumentieren, das mich alles immer schon fasziniert hat und was ich wahnsinnig schön finde, weil ich auch irgendwo eine große Angst immer in mir habe, dass all diese Dinge nach und nach von der Welt verschwinden. Und Fotos davon zu machen, hilft, diese schönen Traditionen und Kulturen für die Nachwelt am Leben zu halten.
Warum glaubst du, dass das verloren gehen kann? Also jetzt in Bezug auf Tirol, es gibt ja schon viele, also so Grashausleuten und der Almabtrieb und Krapfenschnapper, was glaube ich in Delft gibt. Das ist ja so eigentlich in unserer Kultur verankert, dass es für mich von meiner Seite aus schwer vorstellbar ist, dass das verloren geht.
Ich glaube einfach, weil die Welt sich irgendwo in eine Richtung entwickelt, wo sich alles aneinander anpasst. Also ob es jetzt Architektur ist oder Mode oder Musik und so weiter, die Unterschiede verschwinden nach und nach und irgendwann wird alles ein großer Beton, Plexiglas, Bau sein mit einem Starbucks und einem McDonald's irgendwo. Also egal, wohin man geht, man findet ja eh schon irgendwo inzwischen überall die gleichen großen Ketten und Restaurants und die gleiche Musik und irgendwo ziehen sich die Leute auf der ganzen Welt schon ähnlich an und verlieren ihre Unterschiede so nach und nach. Und ich glaube, dass das auch mit Bräuchen und so kulturellen Events stattfinden kann oder dass es einfach irgendwo verdrängt wird oder kein großes Interesse mehr da ist. Und das bereitet mir irgendwie Sorge und Angst, weil ich finde, das ist wahnsinnig schön und wahnsinnig wertvoll und wichtig, dass man Kulturen erhaltet und vor allem die Unterschiede von Ländern und Menschen und Religionen und Sprachen feiert und versucht zu voneinander zu lernen und zu respektieren. Und wir fahren ans andere Ende der Welt und schauen uns irgendwelche, ich war in Bhutan zum Beispiel und habe mir das traditionelle Maskenfestival dort angeschaut und habe da irgendwelche Touristen aus Deutschland getroffen und die waren wahnsinnig beeindruckt davon, was sie da gesehen haben. Und dann aber andererseits denke ich mir, wir haben das ja genauso, oder? Jetzt, wenn ich wieder nach Tirol zurückgehe. Aber man schätzt dann oft einmal die eigenen Kulturen als nichts Besonderes. Und das finde ich irgendwie schade. Und das möchte ich irgendwie für mich ändern, ja.
Was würdest du sagen, hat dich von Tirol aus am meisten geprägt? Also, welcher Brauchtum oder welcher Ort oder welches Ereignis?
Am meisten geprägt hat mir sicherlich die Natur, also diese unberührte, saubere, überwältigende Schönheit der Natur, die wir in Tirol haben, ist für mich als Kind oder als Jugendlicher was ganz Selbstverständliches gewesen, aber wenn man andere Teile der Welt sieht, dann merkt man, dass das bei Gott nicht selbstverständlich ist, was wir vor der Haustüre haben. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall der größte Pluspunkt von Tirol oder von dem Ort, wo ich herkomme. Und ja, ich glaube, das hat mich sicher auch am meisten geprägt. Also wenn ich jetzt an meine Kindheit denke oder an frühe Erinnerungen, dann sind die schönsten Erinnerungen, haben eigentlich alle in der Natur stattgefunden. Und es ist was wahnsinnig Wertvolles, was wir da haben und ein wahnsinniges Privileg, das wir unbedingt so beibehalten müssen und verteidigen müssen und darauf achten müssen.
Drei Fragen habe ich noch an dich, Laurin. Wie denkst du, lautet der Titel des Buches dann? Weil dein erstes Buch hat Words Apart geheißen. Mhm. Wie sieht's dann mit dem nächsten Projekt aus? Wie ist dann der Titel?
Ich arbeite tatsächlich gerade an einem neuen Buch, das hoffentlich in 1-2 Jahren erscheinen wird. Und ich kann den Titel schon verraten. Der wird lauten Witnessing Conflict. Also das, was ich vor meinen Augen und meiner Kamera zu sehen bekomme, darüber werde ich schreiben und die Bilder in diesem Buch zeigen.
Wenn alle ZuhörerInnen ein Bild von dir sehen könnten, was denkst du, wäre das Bild, das jeder einmal gesehen haben sollte und warum?
Also eines meiner liebsten Bilder, die ich selbst jemals geschossen habe, ist bestimmt das von einem jungen Mädchen in Bamian. Das ist ein Ort in Afghanistan, wo ich unterwegs gewesen bin in einem kleinen Dorf an einem Berghang und habe meinen Blick durch die Weite schweifen lassen und habe da eine amerikanische Flagge in menschlicher Kontur irgendwo so ein paar hundert Meter von mir entfernt gesehen und bin dann dort näher hingegangen. Und bei näherer Betrachtung hat sich herausgestellt, dass es ein junges Mädchen ist, das in amerikanische Flagge eingehüllt ist und also als Hijab verwendet wird. Und habe dann ein Foto von dem Mädchen gemacht. Und daraufhin ist ihr Vater aus dem Haus gekommen und wir haben ein Gespräch mit ihm gehabt und er hat uns erzählt, dass die amerikanischen Soldaten, als sie das Land verlassen haben, der Familie die Flagge quasi als Geschenk überreicht haben Und eines Tages hat dieses Mädchen die Flagge irgendwo zu Hause gefunden, hat gedacht, das ist einfach so ein Kleidungsstück und hat sich das als Hijab umgebunden, ohne zu wissen, dass es die amerikanische Flagge ist oder dass es die Flagge ist von dem Land, das so viel Elend über ihre Heimat gebracht hat. Aber der Vater oder die Familie haben entschieden, dem Mädchen das nicht zu sagen, weil sie so viel Freude daran gehabt hat, dieses blau-rot-weiße Tuch auf ihrem Körper zu tragen. Und ich finde, das ist eigentlich eine wahnsinnig interessante Geschichte. Und das ist auch echt ein interessantes Foto, das ich da anfertigen habe.
Und dann habe ich noch eine Frage. Was möchtest du noch sagen?
Ich möchte sagen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer neugierig bleiben sollen, neugierig und offen dem Fremden, dem Neuen und trotz ihrer Verschiedenheiten auf unserer Welt im Grunde sich doch immer um die gleichen 3 bis 4 großen Eigenschaften drehen. Also es ist die Liebe, die Freundschaft, der Humor und eigentlich auch Fußball. Also das sind so die Dinge, die man immer und überall findet, die uns alle verbinden.
Ja, schön, sehr schön. Also wichtig, dass wir uns wieder auf die Kerntugenden eigentlich wieder zurückbesinnen. Und weil du Bhutan angesprochen hast, die haben ja sogar, glaube ich, einen Glücksindikator, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
Sie haben ein gutes Marketing vor allem, würde ich sagen, da irgendwann dieser Glücksfaktor quasi nach außen getragen worden ist, um der Welt zu sagen, wir sind das glücklichste Land der Welt und wir kümmern uns um das Glück der Menschen. Nach vielen Gesprächen mit vielen Einheimischen hat sich da mein Bild ein bisschen getrübt, aber ja, sie haben das, ja. Das ist ein sehr schönes Land, das ist ein interessantes Land, ja.
Ja, dann sollten wir darauf achten, dass wir alle bei unserem Glück arbeiten und nicht nur vorgeben, glücklich zu sein. Und
ganz genau.
Es war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit, Laurin. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.